Ja, wir werden jetzt reihum jeweils mit unseren ExpertInnen sprechen über ein Thema und wir starten mit der Allerjüngsten in dieser Runde, Tabitha. Wir wollen dich jetzt erstmal ein bisschen besser kennenlernen und ich habe ein Spiel mitgebracht und das geht so. Das Spiel heißt AB und du kannst aus dem Bauch heraus dich für eine Antwort entscheiden, möglichst ohne nachzudenken, einfach raus, so was so dein Bauchgefühl sagt. Bist du ready?
Klar.
Snooze oder aufstehen?
Snooze.
Vegane Wurst oder keine Wurst?
Keine Wurst.
An oder aus?
Was an oder aus?
An? Okay. TikTok oder Instagram?
Keins.
Beitrag oder Story? Dann wahrscheinlich auch nicht.
Freizeit?
Die letzte Generation, Planetretter oder Terrorgruppe?
Ich glaube, das Thema ist zu komplex, um das jetzt in einem Satz.
Und wenn du dich entscheiden müsstest? A oder B?
Ich finde jetzt nicht, dass man sich da... Also ich finde nicht, dass die letzte Generation eine Terrorgruppe ist. Ich verstehe das Engagement und ich verstehe den Aktivismus, aber auch wenn ich es schade finde, dass dann dadurch der Fokus der Diskussion vielleicht ein bisschen verschoben wird und man eher darüber diskutiert, inwiefern jetzt die letzte Generation eine Terrorgruppe ist oder nicht und wir gar nicht mehr über das Klima reden, worum es ja eigentlich gehen soll.
Sehr diplomatisch, ich merke das richtig nicht. Drin oder draußen?
Draußen.
Utopie oder Dystopie?
Utopie.
Okay, damit hast du es geschafft, Utopie. Da sprechen wir heute so ein bisschen drüber. Du bist 18, habe ich gerade schon gesagt, du gehst noch zur Schule und seit 4 Jahren gehörst du auch hier zur SMD, bist über eine Freizeit dazugekommen. Und du bist heute hier Teil oder stehst für die junge Generation, nicht für die letzte Generation, ein kleiner Unterschied. Was würdest du sagen, bewegt dich, was bewegt deine Freunde, deine Generation im Moment am meisten, welche Themen?
Also ich denke, Zukunft ist auf jeden Fall ein präsentes Thema und das in allen Bereichen. Also einmal haben wir persönliche Zukunftsfragen, was soll ich nach dem Abi machen, was soll ich nach dem Abschluss machen, es gibt so viele Möglichkeiten, aber auch politische Zukunftsfragen, also soziale Gerechtigkeit, wie wollen wir miteinander umgehen, wie wollen wir Zukunft gestalten, aber auch Klimawandel, wie gehen wir damit um und was macht das mit unserer Zukunft?
Bleiben wir mal beim Klima. Du bist ja eigentlich, man würde sagen, eine ganz normale Jugendliche, spielst Gitarre, triffst Freunde und so weiter, gehst mal zum Sport. Aber du machst ja auch mit bei Fridays for Future, da haben wir auch einen Fotobeweis von. Warum machst du mit? Warum ist dir das wichtig?
Ich denke, wir alle wissen, was der Klimawandel für Folgen mit sich bringt. Wir kennen die Faktenlage und ich denke, es wäre doch sinnvoll, wenn wir noch die Möglichkeit haben, Veränderungen zu schaffen, uns dafür einzusetzen, dass wir es nicht so weit kommen lassen. Denn am Ende kennt der Klimawandel keine Grenzen und am Ende sind wir alle betroffen.
Und wie kann man sich das dann konkret vorstellen? Du und deine Freunde, wie informiert ihr euch darüber, über dieses ja doch sehr komplexe Thema?
Ich denke, es ist ganz unterschiedlich. Auf jeden Fall der IPCC, also der Weltklimabericht, da gibt es immer einen Sachstandbericht. Die tragen verschiedene Quellen und Studien zusammen und schreiben dann eine Empfehlung. Und das ist so eine Hauptgrundlage, der eigentlich die Situation immer ganz gut zusammenfasst. Ich denke aber, viele werden sich auch über Social Media informieren und Instagram, Luisa Neubauer, Podcasts und so weiter, da gibt es ja einige Möglichkeiten.
Ja, stark. Also Weltklimabericht liegt jetzt nicht auf meinem Nachttisch, aber stark. Welchen Einfluss hat das auf deinen Lifestyle, würdest du sagen, dein Engagement? Also wie macht sich das konkret bemerkbar in deinem Leben?
Also ich würde sagen, ich probiere mich persönlich dafür einzusetzen. Ich ernähre mich auch vegan, aber ich bin nicht hier, um zu sagen, Leute, ernährt euch alle vegan oder so, weil schlussendlich sind das Dinge, die ich für mich tue, mit dem Hintergedanken fürs Klima oder auch für mein Gewissen, weil ich die Sachen mit mir vereinbaren kann oder eben nicht vereinbaren kann. aber der Fokus sollte auf der Politik liegen, damit wir nicht Zeit damit verschwenden, uns gegenseitig zu kritisieren, warum jetzt einer dahin fliegt oder eben nicht, weil die Politik kann in dem Sinne viel mehr bewegen und wenn wir uns gegenseitig eher dafür fertig machen, dass wir so handeln, wie wir handeln, dann kommen wir gar nicht ins aktive große Handeln, sondern bleiben irgendwie stehen.
Und ich meine, eigentlich kriegen wir es ja alle auch schon mit, ne? Es gibt mehr Hitzewellen, es gibt mehr Flutkatastrophen und trotzdem, auch wenn wir diese ganzen Berichte haben und die Forscher davor warnen, hat man das Gefühl, es tut sich nicht so wirklich was. Warum passiert da so wenig? Was ist das Problem aus deiner Sicht?
Ich glaube, das ist schwierig zu sagen. Ich denke, also Demokratie ist sehr schön, aber Demokratie braucht auch manchmal einfach lange und Demokratie heißt auch Kompromisse finden und das kann im Bereich des Klimas dann manchmal auch schwierig werden, weil da eine Kompromissbereitschaft manchmal vom IPCC jetzt gesehen nicht so sinnvoll wäre, aber das ist Teil unseres politischen Systems und dann braucht das manchmal etwas Zeit.
Und würdest du sagen, wir als Christen, Christinnen stehen da vielleicht in einer besonderen Herausforderung? Wir haben da ja auch den Auftrag, die Schöpfung zu bewahren. Wir haben Papst Franziskus, den wir demnächst aufs Podium einladen, der die Enzyklika Laudato Si geschrieben hat, der auch insbesondere darauf hinweist, dass wir Christen irgendwie was tun müssen. Ja, würdest du da einen Unterschied machen?
Also ich denke, es ist wichtig, dass wir uns fürs Klima einsetzen und ich kann verstehen, wenn Leute sagen, dass wir da einen besonderen Auftrag haben. Ich kann es aber auch verstehen, wenn Leute sich da irgendwie anders positionieren und am Ende denke ich, ist es wichtig, dass jeder da für sich seinen Standpunkt vielleicht klar macht und sich das dann auch mit sich vereinbaren kann.
Gibt es was du von der älteren Generation erwartest?
Ich denke, das ist schwierig zu sagen, da jetzt auch für die ganze Generation zu sprechen, weil unsere Generation ist ja vielfältig und wir sind auch alle mehr als unser Klimaengagement und wir sind auch sehr vielfältig in unserem Engagement. Ich denke, gegenseitiges Zuhören und miteinander respektvoll umgehen ist auf jeden Fall gut und auf einer Augenhöhe auch einfach miteinander reden. Aber ich denke, das passiert ja auch schon sehr viel und das ist wunderschön und das sollten wir unterstützen und stärken, weil dieses ältere Generation, also jetzt wir gegen die ältere Generation, ist ja auch nicht das, was wir wollen und so sollte es ja auch nicht sein.
Wenn man sich jetzt anguckt, wie hoch die Emissionen liegen, dann ist es ja so, dass Deutschland nur bei 4% liegt. Wenn wir Global Player wie China angucken, was Umweltverpestung angeht, dann bringt da eigentlich was, bringt es was, wenn Deutschland da eine Vorreiterrolle einnimmt, aus deiner Sicht? Wenn die anderen überhaupt nicht mitziehen?
Ich denke schon, dass wir da eine Verantwortung haben. Wir haben das Pariser Klimaabkommen unterschrieben und dann sollten wir probieren, das auch einzuhalten. Und wenn einer mal anfängt, könnten andere Länder die Maßnahmen auch übernehmen und Deutschland als Vorbild könnte man ja durchaus auch so sehen. Und ich denke, es bringt nichts zu sagen, China oder sonst ein Land erzeugt mehr Emissionen und deshalb können wir jetzt nicht handeln. Dann kommen wir auch irgendwie nie voran und das ist ja irgendwie auch nicht das, was wir wollen und am Ende profitieren wir ja auch von Produkten aus China oder sonst was, das heißt, es ist ja alles ein System, was eng verknüpft ist.
Du hast gerade Maßnahmen angesprochen, vielleicht können wir es ganz konkret machen bei so Veranstaltungen wie jetzt hier von der SMD, bei Konferenzen, aber auch bei größeren Veranstaltungen, gäbe es da ja, konkrete Maßnahmen, was müssten wir anders machen, um aus deiner Sicht irgendwie nachhaltig gut dazustehen? Was würdest du dir wünschen?
Ich glaube, da sind wir wieder so ein bisschen von dem Punkt von vorher. Also bei Großveranstaltungen gibt es sicher einiges, was man verändern könnte. Aber mich stört es so ein bisschen, dass wir das immer so sehr auf die individuelle Ebene ziehen. Weil natürlich kann jeder Einzelne was tun und wenn jeder was tut, dann ist das auch einiges. Aber schlussendlich sitzt die Politik am längeren Hebel und ich denke, niemand redet wirklich über die Zementindustrie oder andere Sektoren. Und wenn wir immer nur uns gegenseitig darüber diskutieren, wer jetzt am wenigsten geflogen ist und deshalb am besten irgendwie dasteht oder am meisten das Recht hat, irgendwas zu kritisieren, glaube ich nicht, dass das so zielführend ist, auch wenn man bedenkt, dass der ökologische Fußabdruck von einem Ölkonzern eingeführt wurde, sagt das, glaube ich, auch schon einiges aus.
Ja, also ich finde starke Meinung für eine 18-Jährige. Vielleicht können wir noch mal einen Applaus haben für dieses mutige Engagement. Vielen Dank, Tabitha Penske. Vielen Dank an dich, liebe Tabitha. Und dann übergebe ich an meinen Kollegen.
Ja, Frank, nun zu dir. Schön erstmal nochmal, dass du da bist. Um auch dich ein bisschen besser kennenzulernen, spielen wir auch mit dir wieder das A- oder B-Spiel. Die Regeln sind ja jetzt von eben bekannt. Kein langes Nachdenken, direkt drauf los. Und für dich als Politik- und damit Medienexperten gibt es auch kein Passen. Du musst dich immer auf eine der beiden Antworten dann festlegen. Los geht's. Messi oder Ronaldo?
Messi.
Messi oder Kondo?
Messi.
Bushido oder Kollega?
Kollega.
Flugscham oder Zugstolz?
Flugscham.
Sternchen oder Doppelpunkt?
Ha! Alle Handys aus jetzt.
Sternchen.
Idee oder Umsetzung?
Aber rein astronomisch meine ich.
Idee oder Umsetzung?
Umsetzung.
Bunte oder Bild?
Bild.
Esken oder Walter Borjans?
Walter Borjans.
Merz oder Lindner?
Sowas von Glatteis hier oben, ich sag's euch. Das war keine Ausrede, das war keine Antwort. Ja. Oh, ist das böse. Lindner.
Schlecht regieren oder gar nicht regieren?
Wie lange hast du für die Fragen gebraucht? Es kommt darauf an, auf wen die Frage gemünzt ist. Wenn eine Einzelperson oder eine Partei gemeint ist, dann nicht regieren. Wenn überhaupt regiert werden soll, dann ist besser schlecht regiert als gar nicht regiert.
Okay, gut. Danke für die Antworten. Du hast es geschafft. Apropos regieren, da sind wir dann eigentlich schon schnell gleich beim Thema. Du warst nämlich bis 2021 auch Mitglied im Deutschen Bundestag für die CDU, die bis damals eine der beiden Regierungsparteien war. Und gegen Ende deiner Mandatszeit wurde das Lieferkettengesetz verabschiedet. Da sind wir auch dann beim Thema Globalisierung. Du warst selber an der Abstimmung beteiligt. Bist du Team Pro oder Team Contra Globalisierung?
Ja, das ist ja eine Folge der Globalisierung. Aber ich war jemand, das war tatsächlich meine letzte Entscheidung im Deutschen Bundestag, wie sich hinterher herausgestellt hat. Und wir waren froh, dass sie überhaupt noch kam. Jetzt ist bei einem Dreisprung immer so, dass man nach drei Sprüngen rechnet. Das war nur einer oder anderthalb. Aber es war mehr als gar nichts. Und wir haben wirklich Jahre darauf hingearbeitet und im letzten halben Jahr wurde das nochmal von der Tagesordnung genommen und sowas. Und ich war einer derer, wenn man sieben hätte nennen müssen in meiner Partei, dann wäre ich einer von den sieben gewesen, die alle gestupft haben, wir müssen weiterspringen. Okay. Und ich war deshalb sehr dankbar.
Okay. Wenn man das Ganze jetzt auf die Zukunft münzt mit dem Thema Globalisierung, also ich meine, die hat ja auch eine ganze Menge Chancen, wenn man sich wirtschaftliche Vorteile anguckt, die auch Deutschland genießt, schnell auch ein paar Risiken oder Nachteile. Wenn ich an Corona zurückdenke, irgendwann gab es eine Zeit, da konnte ich keine Ersatzteile mehr für mein Fahrrad bekommen und habe gesehen, wie schnell sich Folgen in so einer Lieferkette dann fortsetzen. Was denkst du, kommt da in der Zukunft auch noch an Herausforderungen, aber auch an Chancen auf uns zu?
Also das ist ja ich liebe auch Mathe, du hast Mathe studiert, ne?
Ja.
Und dann gibt es ja so die Funktionen, ne? Und dann gibt es die Sinuskurven, aber dann gibt es ja auch Funktionen und das ist eine, die weiter schräg nach oben geht. Das heißt, wir haben schon Erfahrungen gemacht mit Globalisierung und zwar gute wie schlechte und wir werden die weitermachen. Und es ist die Frage, wie wir mit unserer Einstellung darauf zugehen. Und dann fange ich bei deiner Frage von vorhin an, bei gutem oder schlechten Regieren. Ich würde dir widersprechen. Und wirtschaftlichem Handeln und unserem persönlichen Handeln. Die drei müssen zusammenspielen. Und dann können wir das Wachstum, von dem immer alle reden, auch globalisiert, dann kann man das auch auf eine gute und nicht nur vernünftige, sondern auch nachhaltige Weise übersetzen. Die Nachteile sind tatsächlich, dass du mit den Grenzen zwischen Ländern unter anderem juristische Systeme einbeziehen müsstest. Und da gibt es halt auf der Welt ein dir bekannter Mathematiker zitiert, ne, die gaußsche Normalverteilung von Arschlöchern ist überall gleich. Und damit auch auf der Welt generell. Es wird immer die geben. Und das so auch auf dem UN-Maßstab so zu machen, dass man das auffängt, diese Risiken und Schwächen, das wird eine Aufgabe der hohen Politik sein. Da bin ich vollkommen bei. Ich glaube trotzdem, dass wir nicht es verteufeln dürfen. Ein schöner Nebeneffekt einer Welt, wie wir sie hier im Thema haben, das Beste kommt noch, wäre für mich Utopie, war vorhin die Frage, ne? Wäre eine Welt ohne Grenzen. Das ist eine Utopie, das weiß ich. Das ist noch nicht mal nur ein Traum. Aber darauf hinzuarbeiten, auf eine Welt, die am Schluss die Grenzen nicht mehr braucht, weil jeder in jedem Land weiß, dass es egal, wer Mensch ist, nach deutschem Grundgesetz, unantastbare Ehre und Würde. Also das würde ich mir wünschen. Das wäre ein Globalisierungseffekt. Ja. Geiler Effekt.
Du hast gerade ja auch das Zusammenspiel von Wirtschaft, Politik und Privatpersonen angesprochen. Wie müsste das dann aussehen, dass das funktioniert in einer globalisierten Welt?
Also da, wo ich uns als Bürger, als Einzelne tatsächlich in einer Demokratie und dann auch in einer demokratischen Abstimmung an der Lidl-Kasse sehe, mit jedem Einkauf gebe ich dem Handel, also dem, keine Ahnung welchen, wie auch dem Händler dahinter, dem Zulieferer, als auch indirekt der Politik eine Nachricht, ein Vote, jeden Tag. Und damit sind wir einbezogen. Die Wirtschaft wird ein Stück darauf reagieren und die Politik, ja, nehmt nur an, wir würden einmal ein deutschlandweites Vote machen, 7 Wochen ohne. Und wir entscheiden mit einem Vote, so wie vorhin hier, die 7 Produkte, auf die wir alle, die mitmachen, 7 Wochen verzichten, weil die besonders stark unnachhaltig sind. Glaubt ihr, dass nach diesen 7 Wochen nicht die Wirtschaft möglicherweise Schiss hat, dass die nächsten 7 Produkte genannt werden? Ich spinne ein bisschen. Aber ich glaube, das hat einen Einfluss. Zu glauben, dass unser Konsum, ja, ich meine, die Ladentheken von den bekannten Händlern haben sich in den letzten 20 Jahren verändert. Und ich kritisiere, dass es nicht in 10 Jahren gegangen ist. Aber sie haben reagiert auf unser Konsumverhalten. Und da würde ich mir schon noch wünschen, dass dieses Zusammenspiel von allen 3 Seiten getriggert wird. Und ich habe mich dann gefreut über das Lieferkettengesetz. Das ging unter anderem über die Nachhaltigkeit der Erde als solches gegenüber, aber auch der Frage, wo Sklaverei im Busch ist. Nämlich hier das Handy, was ich hier in meiner Innentasche habe, könnte ich nicht garantieren, dass da nicht Blut dran klebt. Ja. Und wir können da, nicht jeder kann sich so von kaufen und da ist man auch mit einem größeren Risiko manchmal noch beschäftigt, aber wenn wir das auf Dauer einen Tick mehr machen, vielleicht eine Viertelstunde länger im Laden stehen, nicht weil wir dann mehr im Korb haben als sonst, sondern was anderes, kann eine Investition sein.
Ja. Okay, danke. Du hast gerade auch Sklaverei angesprochen, du stichst auch in deiner Biografie mit 2 weiteren Engagements heraus, fand ich, nämlich einmal mit deinem langjährigen Amt in der Heilsarmee und aber auch durch deinen Einsatz im Bündnis gemeinsam gegen Menschenhandel, Stichwort Sklaverei. Wo begegnet dir da konkret irgendwo das Thema Globalisierung auch?
Also es gibt eine Webseite, die haben wir dann auch so ein bisschen verlinkt bei uns, die heißt slaveryfootprint.org. Muss einfach mal drauf gehen. Und ich möchte, ich schenke demjenigen was, persönlich signiert irgendwas von mir. Wer am Ergebnis dieser Umfrage unter 30 Sklaven kommt, schaffen wir nicht. Wir beschäftigen Sklaven, die arbeiten nicht ausschließlich für mich oder für dich. Aber an dem Phone, an der Schokolade, an dem klebt unter anderem Sklaverei. Und in Deutschland war das in erster Linie, da haben wir natürlich nur über unseren Konsum oder meistens. Es gibt in der Bauindustrie, es gibt in der Erntehelfer, es gibt noch ein paar Bereiche, Fleischerei. Aber in Deutschland ist das hauptsächlich im Prostitutionsgewerbe, wo Fachleute sind sich nicht alle, aber doch auch 80% einig, dass 80% der Leute dort nicht freiwillig. Das heißt, wenn wenn wir jetzt hier 300 Männer im Raum wären, dann sind wir 300 Männer in den letzten 6 oder 8 Wochen einmal für Sex bezahlen gewesen. Wir 300 waren das wahrscheinlich nicht, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Dann waren 300 andere zweimal. So groß ist der Markt. Mhm. Und wie wird der Markt verändert? Indem wir nicht mehr gehen. Da kann man es richtig dran ablesen. Und 80%, also wenn du 5-mal gegangen bist als Mann, dann hast du 4-mal davon bezahlt für eine Vergewaltigung. Das ist die Wahrscheinlichkeit. Mhm. Und da kann ich mich einfach, da müssen wir uns drüber erregen. Das ist ein Globalisierungsfaktor, weil innerhalb der EU jetzt schon gewandert werden kann für Arbeit, wie es will, aber auch in unser Land hinein. Und wenn wir möglicherweise eine ganz skurrile Situation, Organhandel, ja, ist auch Menschenhandel, findet in China statt und wir kriegen dann unsere Herzen dort eingepflanzt, zahlen natürlich immer noch ein Heidengeld, aber unsere Sozialversicherung in Deutschland zahlt dann die Folgekosten. Mhm. Ja, also da hat es mit uns zu tun. Und man kann sogar, wenn man ganz juvenil ist und ganz toll eine saubere Haut will und man hatte irgendwie eine Verletzung, dann kann man in Nepal von einem jungen Mann oder von einer jungen Frau die Haut bestellen. Okay. Und das hat mit heute und mit uns zu tun, weil wir zahlungskräftig sind. Und wieder ist es dann der zahlungskräftige Kunde. Also Heilsarmee hat mich natürlich angetriggert damals. Wir sind oft in Rotlichtbezirken unterwegs, haben mit den Leuten ganz am Ende der Gesellschaftsstange sozusagen zu tun. Und dadurch kam dann mein Engagement im Gemeinsam gegen Menschenhandel.
Okay. Also sehr, sehr krasse Themen und eine nicht so schöne Wahrheit, die dahinter steckt. Ich würde aber, da wir auf einer christlichen Konferenz sind, trotzdem auch noch auf dein jetzt ganz, ganz aktuelles Engagement zu sprechen kommen, nämlich das in der Deutschen Evangelischen Allianz in der Doppelspitze im Vorstand. Und von daher nochmal fragen, als letzte Frage jetzt auch, wie siehst du denn unsere Rolle konkret als Christen und Christinnen in so einer immer globalisierteren Welt? Und vielleicht auch, wie handelst du da selbst verantwortungsbewusst, ganz persönlich?
Also wenn ich mir jetzt gerade zugehört habe, wie ich gesagt habe, Konsum, ja, dann muss ich natürlich selber beim Einkaufen drauf achten. Also das wäre eine konkrete Folge. Nicht vermeiden, dass ich trotzdem mein Engagement in der Politik, wir haben auch ein Büro in Berlin, tatsächlich dort als Christen auftreten an den empfindlichen Stellen. Sei es beim Lieferkettengesetz und gerne auch miteinander abgestimmt. Aber am glaubhaftesten ist es, wenn wir es nicht nur fordern, sondern auch tun. Und das kann auf Konferenzen sein, dass man dann eben wirklich Wasser aus dem Glas kriegt und nicht aus einer Plasteflasche. Ne? Dass man möglicherweise darauf achtet, kann man diejenigen supporten, die mit dem Zug fahren, anstatt mit dem Auto herkommen. Nur als Beispiel. Ja. Aber das hat tatsächlich auch mit organisatorischem Christsein zu tun. Und da würde ich gerne sensibilisieren. Ich kann nicht den Kirchen dann als evangelischer Allianzvertreter vorschreiben, wir müssen das so und so machen. Aber den Finger hin und wieder drauflegen, ja, auch bei der Evangeliumsverkündigung, ja, zu sagen, wir müssen das auch leben, übersetzen, in Hand, Fuß, ne, und nicht nur in Mund. Ja. Das ist eine Aufgabe, die wir noch lange nicht fertig haben. Und ich selber, ich mahne sowohl uns als auch dann Politik, wenn ich dann die Ex-Kollegen sozusagen auch manchmal vor der Flinte habe. Aber ich mahne auch mich selbst, wenn ich bin bei uns in der Familie oft der Einkäufer und ich weiß zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen, da gibt es das immer noch nicht geklärte UN-Gebiet von Marokko, behauptet Marokko, nämlich die Westsahara, ja. Und dort wird sowohl Kalkabbau, Beton, ne, Firma Mannheim und so, als auch dann, nee, Heidelberg, das war nicht Mannheim, dann gibt es dort Tomaten, die angebaut werden. Ich kaufe keine Tomaten, die aus Marokko kommen. Das kann nicht jeder in Perfektion übersetzen. Aber ich kann mir meine Dinge rauspicken, wo ich auf der Waage meines Schadenausrichtens durch mein einfaches Dasein und Konsum einen Unterschied mache in eine bessere Richtung.
Okay, vielen Dank für deine Einschätzung und auch für deine Anregung. Da war jetzt auch einiges zum Nachdenken mit dabei, kann ich mir vorstellen, auch für mich. Und ja, danke für deinen extra Umweg auch hier zu uns zu HIKO aus Straßburg.
So, und das Mikro ist weiter gewandert an den Konstantin.
Ich bin ja gespannt, was jetzt hier für Wahlmöglichkeiten kommen. Ja.
Bist du bereit für das A- oder B-Spiel?
Auf jeden Fall, ja.
Kölsch oder alt?
Alt.
Reden oder zuhören?
Zuhören.
Dichter oder Denker?
Denker.
Reich oder sexy?
Sexy.
Weihnachten oder Ostern?
Ostern.
Absicht oder Zufall?
Absicht.
Zukunft oder Vergangenheit?
Zukunft.
Teilen oder haben?
Teilen.
Und mit Teilen sind wir schon beim Thema.
So ist es, ja.
Bei mir ganz harmlos, nur der Emanuel.
Ah ja, okay, das war echt jetzt einfach hier, dass ihr den Frank da gestellt habt, der Arme hier. Ich habe schon mitgelitten mit ihm hier.
Konstantin, du bist Prior einer Kommunität. So, und ich glaube, das müssen wir jetzt erstmal erklären und übersetzen. Bei Kommunität habe ich erstmal irgendwie an Hippies gedacht. Dann dachte ich, nee, der ist ja Christ. Vielleicht ist das ja ein Kloster. Ach nee, der hat ja 4 Kinder und ist verheiratet. Jetzt musst du, glaube ich, mal erklären, was ist eine Kommunität und was macht da ein Prior genau?
Also wir sind eine christliche Lebensgemeinschaft. Eigentlich knüpfen wir sehr an diesen Ursprung und die Sehnsucht nach Ganzheitlichkeit an, dass Glaube nochmal ganzheitlich gelebt wird. Also, und wir sind eine christliche Lebensgemeinschaft, das heißt, wir glauben, leben und arbeiten zusammen. Wir leben in Gemeinschaftshäusern, wir haben einen Rhythmus von Gebet und Bibelstudie und dann haben wir einen gemeinsamen Auftrag, das heißt, jeder, der in dieser Kommunität, in dieser christlichen Lebensgemeinschaft lebt, der arbeitet auch in dieser christlichen Lebensgemeinschaft. Also ein bisschen so wie Apostel 2, 42, ja, sie blieben stets in der Lehre der Apostel, sie brachen das Brot, sie lebten Gemeinschaft und sie beteten. So in diesem Sinne und das halt in Reichelsheim im Odenwald, in Greifswald und auch in Gotha.
Okay, also ihr habt 3 Stationen, genau, wo 3 ihr Standorte. Aktiv seid. Und besonders spannend finde ich, also dass ihr ja alle Stände sozusagen drin habt. Also ihr habt Familien, ihr habt Singles von jung bis alt und man tritt bei euch ein. Also das ist, dein Ring ist hier nicht nur ein Ehering, sondern auch genau. Wie so ein Klosterring,
so kann man sagen, genau. Also es ist tatsächlich so, wir haben alle Stände bei uns vertreten. Wir sind in dem Sinne kein klassisches Kloster. Und es leben ledige Familien mit Kindern. Und es ist so, dass man nach einer Prüfungszeit von 3 bis 6 Jahren überlegt, ob man eine Berufung für das gemeinschaftliche Leben hat. Und dann wird man aufgenommen und dann ist der Gedanke schon auf Lebenszeit. Denn eines der größten Themen, mit dem wir unterwegs sind, ist ja die Frage, wie gelingt Verbindlichkeit und Verbundenheit? Und unser Ziel ist immer wieder auch, dass wir Christus ähnlicher werden. Und Christus ähnlicher werden wir eigentlich nur an der Reibungsfläche des Anderen. Und wenn man sich verschworen hat, zu sagen, zusammen zu bleiben, aber immer wieder an sich zu arbeiten, dann ist das auf jeden Fall ein Meilenstein dorthin.
Ihr lebt Gemeinschaft ja in einer Zeit, wo, ich sag mal, gesellschaftlicher Zusammenhalt zwar immer wieder beschworen wird von der Politik, wir haben es vielleicht noch im Ohr, von unserem Bundeskanzler oder von Frank-Walter Steinmeier, die rufen immer wieder zu auf. Und trotzdem ist es ja paradox. Wir haben immer mehr Möglichkeiten, uns zu vernetzen. Wir haben Social Media. Und trotzdem passiert etwas in unserer Gesellschaft. Du bist ja auch Soziologe und beobachtest das auch, dass Menschen sich immer einsamer fühlen. Also ich habe nachgeguckt, in Deutschland sind es über 20%, die zum Beispiel solo wohnen, also Single-Haushalte. Das ist im europäischen Vergleich schon relativ viel. Also da gibt es, glaube ich, nur die Skandinavier, die noch mehr schaffen. Wie kann das sein? Das ist so paradox. Wo kommt das her? Wo siehst du Gründe für das Thema Vereinsamung in unserer Gesellschaft?
Also grundsätzlich muss man sagen, es gibt ja niemals monokausale Erklärungen, sondern das Leben ist immer geprägt von einer Gleichzeitigkeit und von Paradoxien. Das muss man sich wieder mal vergegenwärtigen. Und das andere ist, ich bin in Südafrika groß geworden und geboren, als Missionarskind mit 19 Jahren nach Deutschland gekommen. Und eines der Dinge, die mich vor 27 Jahren hier irritiert haben, ist, wir haben alles hier vorhanden. Wir leben hier in einem massiven Wohlstand, aber die Unzufriedenheit ist immer noch da. Und dann dachte ich mir so, naja, also ich glaube, eines der Themen ist tatsächlich der Wohlstand, weil der Wohlstand ermöglicht es, erlaubt es mir, unabhängig vom anderen zu sein. Unabhängig sein ist ein Wert, der durchaus präsent ist. Also wenn ich einen Hammer brauche, ja, kennt ihr das Beispiel von Watzlawick, da gibt es diese eine Szene, wo er zum Nachbarn überlegt, ob er zum Nachbarn geht und den Hammer holt, aber dann schon denkt, der Nachbar hat mich neulich so komisch angeguckt, vielleicht hat er was gegen mich und der grüßt auch in letzter Zeit nicht mehr so freundlich und geht zu dem Nachbarn, klopft an und sagt, behalten Sie doch Ihren bescheuerten Hammer selbst. Ja, also
der Wohlstand ermöglicht es uns, unabhängig von anderen Leuten zu sein, diese Mühe zum anderen hinzugehen, angewiesen zu sein auf den anderen. Das entfällt in einer Wohlstandsgesellschaft. Und ich sag mal, Individualität ist ein ganz hoher Wert, gar keine Frage. Aber wenn, ich sag mal, in den Bereich Individualismus kippt, also dass das Individuum auch höher gestellt wird als die Gemeinschaft, dann haben wir wirklich ein Problem. Und ich glaube, das andere ist wirklich auch tatsächlich das Thema Digitalisierung. Wir haben 4 Kinder. Sobald das erste Handy reinkommt in die Familie, kennt das alle, dann sind die Kinder erstmal weg. Und wir mussten richtig den Sonntag wieder als medienfreie Zeit einführen, damit die Kinder wieder aus ihren Zimmern rauskommen und Zeit mit uns verbringen. So, in dem Sinne.
Also vielleicht auch dieses Autonomie, das ist ja auch irgendwie das Ziel, dass wir unabhängig sind und so weiter und dass die Generationen vielleicht gar nicht mehr so ineinander greifen, finde ich einen
mehr,
spannenden Gedanken.
Ja. Und ich muss nicht mehr zum Nachbarn gehen und wie gesagt mich demütigen und fragen, ob er was für mich hätte oder also, mir was ausleihen könnte.
Das werde ich jetzt demnächst öfter tun. Aber ihr versucht es ja in eurer Kommunität als wirklich bewusst Gegenentwurf zu leben. Also du nennst es, glaube ich, auch einen Andersort. Mhm. Wie versucht ihr, Gemeinschaft zu leben?
Also man kann Gemeinschaft durch äußere Rahmenbedingungen, also allein, dass wir zusammenleben in verschiedenen Häusern, das heißt, man bekommt sich hautnah mit. Du kannst auf Dauer nicht unaufrichtig bleiben. Also der andere sieht dich, der bekommt mit, wie du deine Kinder anbrüllst. Ja? Also wenn man jetzt so die klassische Weise hat von Beruf und Gemeinde und privatem Leben, da kann man ja vieles nochmal vertuschen. Aber das ist ganzheitlich und du bist auch brutto in diesem System drin. Und das ist auch gleichzeitig genau diese Chance, aneinander zu reifen. Und so müssen wir auch immer wieder über Konflikte reden. Also nicht Konflikte unter den Teppich kehren. Ja, es gibt ja oft die Tendenz, unter den frommen Teppich Konflikte zu kehren. Und jeder muss wirklich an sich arbeiten. Denn wie gesagt, der andere ist immer eine wunderbare Reibungsfläche für das eigene Ich. Und die Frage ist, bin ich bereit zu wachsen oder nicht?
Verbindlichkeit ist ja auch so ein Thema, was in so Gemeinschaften super wichtig ist. Das ist ja heute total out. Also man will sich ja jetzt nicht mehr unbedingt so festlegen, zumindest nicht sofort. Was sagst du Christen, Christinnen, die sagen, ich brauche eigentlich Gemeinde nicht oder Gemeinschaft nicht?
Das kann man sagen. Ob das auf Dauer aber was bringt im eigenen Leben, das stelle ich sehr in Frage. Also Zinzendorf hat ja gesagt, ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft, ohne Verbindlichkeit. Er hat es vielleicht ein bisschen anders formuliert. Und wir können nicht alleine in unserem Christsein bleiben, sondern wir brauchen immer wieder die Gemeinschaft. Ich habe es ja vorhin erwähnt, um Christus ähnlicher zu werden, brauche ich den anderen, der mir reflektiert, wo du vielleicht gerade nicht so lebst, wie das Evangelium das eigentlich von dir fordert. Und wir brauchen diese Herausforderung des anderen, der mich immer wieder darauf hinweist und sagt, hier, Konstantin, an der Stelle, da hast du echt noch Potenzial. Und es gibt so ein schönes Zitat von Hamito von Dodera, das heißt, reif werden heißt, nicht mehr so oft auf sich selbst hereinzufallen. Wunderbares Zitat, nicht mehr so oft auf sich hereinzufallen. Und das ist ja auch das Anliegen des Christenmenschen. Wir fallen hin, wir stolpern, aber die Kunst ist immer wieder aufzustehen und nicht mehr so oft über uns selber zu stolpern, sondern wie gesagt, Christus ähnlicher zu werden.
Also Gemeinschaft ist wichtig. Wie hält man es miteinander aus? Du hast gerade schon gesagt, ihr habt auch Konflikte. Ich finde es ja schon irgendwie im Büro manchmal schwierig, 8 Stunden da mit den gleichen Leuten zu verbringen. Jeder hat so seine Eigenheiten. Hast du da ein paar Beispiele, wie ihr damit umgeht?
Ja, ich meine, der Grundgedanke ist ja immer nach dem Motto, ich bin das Ideal und du bist der Skandal. Ja?
Ist nicht so?
Naja, das hilft ja, das entlastet einen ja selber von den eigenen Unfertigkeiten und Unvollkommenheiten. Nein, auf jeden Fall haben wir Konflikte. Und das war ja zum Beispiel in der Corona-Pandemie, war das ein heißes Eisen, auch bei uns. Das hat ja viele Gemeinden gesprengt. Und wir hatten auch aller Couleur Menschen bei uns. Also von die gesagt haben, impfen gar keine Frage und die gesagt haben, nee, bloß nicht. Und jetzt kannst du natürlich dir die Köpfe gegenseitig einschlagen, indem du nach Argumenten suchst. Wenn du aber eine Ebene tiefer kommst, im Sinne von, was verbindest du dann an Emotionen oder auch an Angst damit, an Befürchtungen? Und wenn wir uns auf dieser Ebene begegnen können, dann war oft eine Brücke da. Also der gesagt hat, ich lasse mich selbstverständlich impfen, der gesagt, weil ich Angst um meine Gesundheit habe. Oder ich habe Angst, dass ich die Älteren in unserer Gemeinschaft, unsere 80-Jährigen anstecke. Und wenn dann der Impfgegner sagen konnte, ich befürchte da ein staatliches Programm und mit Konsequenzen, die wir noch nicht abschätzen können, dann kann er von seiner Furcht reden. Und sobald wir über unsere Furcht reden, können wir eine Brücke zueinander schaffen.
Okay,
ich glaube, das ist aber echt eine Herausforderung.
Also ja, voll die Herausforderung. Ja. Ich weiß noch nicht wie, aber man kann es ja bei dir dann nochmal vertiefen, das Thema. Du machst morgen ein Seminar dazu, ein Workshop. Als letzte Frage, es ist ja so, dass die meisten von uns wahrscheinlich nicht Teil einer Lebensgemeinschaft sind, wie jetzt die OJC. Muss man in ein Kloster eintreten oder kann man irgendwie in der Gesellschaft auch noch andere Lösungen finden, um gesellschaftlichen Zusammenhalt und Gemeinschaft wieder möglich zu machen oder
auf zu fördern. Jeden Fall. Und das kann jeder sofort morgen umsetzen. Allein die Frage ist, wie gehe ich zum Beispiel einkaufen? Ja, ist eine Kassiererin. Ich kann Verbundenheit stiften, indem ich zu der Frau sage oder der Mann, der da sitzt und sage, hier, ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Ja, freundlich anlächeln. Wir können alle sofort und instant Verbundenheit herstellen. Aber ich sag mal, wenn wir alle so gestresst sind und von einem zum nächsten laufen und nicht mehr den anderen sehen, dann können wir natürlich keine Verbundenheit herstellen. Und ich sag mal, klösterliches oder kommunitäres Leben ist eine Form, ist eine verdichtete Form des Christseins, gar keine Frage. Und alle anderen Formen sind natürlich auch völlig legitim. Man könnte auch eine Lerngemeinschaft bilden. Alles, wo wir Gemeinschaft stiften, überall, wo wir Christen andere Orte bilden, andere Orte der Hoffnung, der Zukunft, wo noch das Beste kommt. Wir haben alle die Möglichkeiten, wir müssen nur kreativ genug sein. Und ich habe eine feste Überzeugung, dass das als nächstes dran ist. Denn wie gesagt, viele können das Christentum nicht mehr erkennen. Aber wir können durch Gemeinschaft ein Brief Christi sein, den die Menschen lesen können, ohne dass wir ein Wort reden.
Vielen Dank, Konstantin Mascher, Prior der OJC. Danke dir.
Ja, Rebecca, jetzt zu dir. Schön, dass auch du da bist. Und wie sollte es anders sein? Auch mit dir spielen wir das A- oder B-Spiel. Der Ablauf ist inzwischen bekannt. Bist du bereit?
Ja.
Super. Kebekus oder Engelke?
Engelke.
Netflix oder Prime?
Netflix.
Ost oder West?
Ost.
Dresden oder Leipzig?
Dresden.
Mit oder ohne?
Mit.
Auto oder kein Auto?
Auto.
Erfolg oder Respekt?
Respekt.
Bargeld oder Bitcoin?
Bargeld.
Wissen oder googeln?
Wissen.
Okay, vielen Dank dir. Da bist du schon mal durch diese Prüfung. Ja, die rasante Entwicklung künstlicher Intelligenz, die eröffnet eine Vielzahl von Chancen und Potenzialen für unsere Gesellschaft, sowohl in wirtschaftlicher als auch gesellschaftlicher Hinsicht. Gleichzeitig gehen damit aber auch Risiken und Herausforderungen einher, die wir beachten und auch bewältigen müssen. Und in unserem Gespräch werden wir uns mit den Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz auseinandersetzen und diskutieren, wie wir diese Technologie verantwortungsvoll einsetzen können. Das sind übrigens nicht meine Worte, sondern die von ChatGPT. Ein KI-basierter Chatbot schreibt mir meine eigene Moderationseinleitung oder Intervieweinleitung. Wer hätte das vor einem Jahr gedacht? Und passend zum Thema KI bin ich letztens auch auf ein Interview von Hansi Flick kurz vor seiner Entlassung als Bundestrainer gestoßen. Das schauen wir uns mal einmal kurz an.
Ja, okay, ist ziemlich scheiße gelaufen gegen Japan, ne? Gegen Frankreich wird das alles ganz anders. Wir entwickeln zurzeit eine 5-5-4-Strategie, also mit 14 Spielern auf dem Feld. Das bringt uns einen Riesenvorteil gegen die schnellen Franzacken. Der Leroy geht auf die 1, der Joshua geht auf die 9. Ich werde auch mitspielen. Wir haben einen neuen Ball auf Wish bestellt, der funktioniert wie ein, der rollt automatisch ins Tor und unsere Uniformen waren viel zu schwer. Ja, also eigentlich braucht man die Trikots auch nicht bei den Temperaturen. Das mit Japan war echt nur so eine Art Falle, damit uns die Froschfresser unterschätzen und wir, ja, zack, zack, bang, das Feld runter, Totenkopfpässe aufs Bermuda-Dreieck, immer wieder Forza-Flanken rein in die Suppe und dann Bingo-Bongo. Zwiebeltaktik ohne Soße, aber mit Karacho oder wie ich immer zu sagen pflege, ob jetzt Wien oder Venedig, Hauptsache Albanien.
Ja, natürlich ist das Ganze ein Fake, wie man sehr offensichtlich gemerkt hat, aber das zeigt so ein bisschen, was mit künstlicher Intelligenz inzwischen möglich oder sogar manipulierbar ist. Und ja, Hauptamtliche der Hochschul-SMD und der Gesamt-SMD, die machen ihre Monatsabrechnungen zwar noch immer klassisch auf Papier und trotzdem verändern zunehmende Digitalisierung und wachsende Bedeutung von künstlicher Intelligenz immer mehr Lebensbereiche. Wie schätzt du da die Chancen, aber auch Herausforderungen von dem Ganzen ein?
Das ist natürlich ein Riesenfeld, irgendwie Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Ich glaube, wir alle nutzen irgendwo digitale Geräte. Also wir haben heute ein Navi genutzt, um hierher zu kommen. Und ich glaube, es macht uns allen den Alltag sehr viel leichter oft, dass wir auf digitale Geräte zurückgreifen können. Es erleichtert unsere Kommunikation, es macht vieles schneller, lässt sich schneller umsetzen. Und ich glaube auch, also ich bin immer ein bisschen vorsichtig davon, von der künstlichen Intelligenz zu reden. Also wir haben ja, es sind letztlich Algorithmen. Und natürlich können wir die auch einsetzen für sinnvolle Dinge. Und das kann uns, glaube ich, oft einfach Arbeit erleichtern. Und in dieser Hinsicht sehe ich das auch, dass es eben Geräte sind, die uns Arbeit abnehmen. Du hattest den Hammer erwähnt. Das geht auch besser, einen Nagel in die Wand zu bringen mit Hammer als ohne. Und ich glaube, in diesem Sinn können wir manchmal auch digitale Geräte sehen. Sie machen uns manches einfacher. Genau.
Ja. Als Historikerin, da suchst du ja nach Mustern prinzipiell in der Geschichte. Sowas wie eine Einführung oder eine neue Entwicklung von der KI ist jetzt erstmal keine historische Wiederholung. Und trotzdem vermute ich, kannst du da aus deiner Forschung heraus irgendwo Muster wiederfinden in Geschichte. Welche erkennst du da als Historikerin?
Ich glaube, was sehr ähnlich ist, sind die Diskurse oder das, wie wir über neue Techniken sprechen. Also nichts anderes ist künstliche Intelligenz. Und ich glaube, da gibt es Muster und Wiederholungen. So ein klassisches Beispiel bei uns Technikhistorikern ist immer die Eisenbahn. Mit der waren auch ganz enorme Hoffnungen, aber auch Ängste verbunden. Also es gab Leute, die sagten, was macht das mit uns Menschen, wenn wir mit 50 Kilometern pro Stunde durch die Landschaft rauschen? Können wir das als Menschen aushalten? Und es ging und geht heute noch meistens. Und ich glaube, diese Muster so und auch das Überhöhen oft, also dass sich so ganz übersteigerte Ängste oder Hoffnungen mit Technologien verbinden, ich glaube, das ist aus der Geschichte ein sehr bekanntes Muster. Und deshalb bremse ich immer auch ganz gern so diese übersteigerten Hoffnungen, aber auch die, dystopischen Szenarien, die mit so Technologien wie KI oder generell Digitalisierung verknüpft werden. Also ich glaube, wir sollten auch als Christen da nicht in so einen Kulturpessimismus einstimmen. Ja.
Das heißt, du würdest grundsätzlich erstmal optimistisch auf das Ganze blicken und optimistisch mit Digitalisierung, KI in die Zukunft schreiten?
Ich glaube ja. Ich glaube auch gar nicht, dass sich dieser, um wieder zur Bahn zu kommen, der Zug aufhalten lässt. Aber ich glaube natürlich schon auch, dass damit auch Risiken und Konsequenzen verbunden sind, wie mit jeder Technologie eigentlich. Und ich glaube, die Frage wird sein, wie gehen wir damit um? Und ich glaube, da sind wir auch als Christen gefragt. Ich glaube, es kommen ethische Herausforderungen auf uns zu. Die sind noch nicht mal so ganz neu. Die gibt es auch in anderen Zusammenhängen. Aber zum Beispiel, wenn wir an KI denken, dann denken wir an Computer, an irgendwie eine schöne, cleane Oberfläche. Auch da arbeiten im Hintergrund Menschen, die unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten, also Clickworker oder die das Internet von Inhalten säubern müssen, die keiner sehen möchte, auch nicht die Leute, die das löschen müssen oder markieren müssen. Und oder die Frage eben, wie gehen wir damit um, wenn wir generierte Texte verwenden? Geben wir die als unser Eigen aus? Also die Frage nach Eigentum, nach Diebstahl, nach Verantwortung, ich glaube, die stellt sich uns. Und ich glaube aber, dass wir mit der Bibel irgendwie auch schon einen guten Werkzeugkasten an der Hand haben, wie wir damit umgehen können, auch als Christen. Und ich glaube, wir müssen uns dazu positionieren. Aber ich glaube, wir brauchen auch keine neue Ethik dafür.
Wie nutzt du da den Werkzeugkasten, die Bibel dir gibt? Bei dem Thema, wo du es gerade angesprochen hast auch?
Ich finde schon, dass wir Verantwortung haben oder dass ich Verantwortung habe, wo ich mit Daten umgehe, auch wie ich, also die Daten, die ich auch produziere oder irgendwie in Systeme gebe, die werden auch genutzt, um für andere Menschen Vorhersagen zu treffen. Also wie hoch fällt deren Kreditrate aus oder nicht? Und ich glaube, da versuche ich irgendwie sorgsam zu sein. Und ich versuche auch bei, ja, mir gut zu überlegen, welche Apps ich nutze oder nicht nutze. Hm. Ja, vielleicht auch, manchmal ist auch der analoge Weg vielleicht der bessere als irgendwie der digitale.
Ja. Gibt es was, wo du auch jetzt, wenn du da an SMD denkst, wo du denkst, okay, das könnte sowas auch vielleicht in Zukunft für uns als SMD bedeuten?
Ich glaube, wir sollten irgendwie auch als SMD oder als Gemeinden oder als christliche Gruppen irgendwie die Chancen nutzen, die uns mit Digitalisierung zum Beispiel gegeben sind. Vielleicht nochmal, um ein historisches Beispiel zu bemühen. Manchmal, also heute wird ja oft von digitaler Revolution oder so gesprochen. Man vergleicht das gerne auch irgendwie mit der Erfindung des Buchdrucks. Und wenn wir daran denken, was der Buchdruck auch für das Christentum bedeutet hat, also ohne Buchdruck hätte Martin Luthers Lehre, hätte die Reformation so nicht stattgefunden, wie sie stattgefunden hat. Und ich denke auch für uns Christen, auch für die SMD, bietet sich mit der Digitalisierung auch eine wahnsinnige Möglichkeit. Es wird, glaube ich, viel leichter, Bibeln zu verbreiten. Natürlich gibt es auch Hindernisse und natürlich kann man auch versuchen, das zu unterbinden, aber ich glaube, es gibt auch viele Chancen. Ich glaube, wir alle haben auch gemerkt, während der Corona-Pandemie, es war nicht super irgendwie auf den digitalen Raum umsteigen zu müssen, aber es war, würde ich sagen, besser als nichts oder es ist daraus auch was erwachsen und ich würde mir wünschen, dass wir auf diese Möglichkeiten, die wir haben und die sich uns bieten, ich glaube, es macht oft auch die Hemmschwelle niedriger, in Kontakt zu kommen, wenn ich mich vielleicht erstmal irgendwie im Internet informieren kann oder vielleicht auch jemanden anzuschreiben, bevor ich mit ihm spreche, das macht es ja oft auch leichter und ich glaube, das sollten wir irgendwie nutzen, diese Chance.
Ja. Wenn wir jetzt irgendwie in der SMD über so eine Themen ins Gespräch gehen oder vielleicht auch allgemeingesellschaftlich, gibt es auch was man wieder historisch irgendwie lernen kann aus früheren Debatten, die vielleicht bei so Neuerungen, technischen Neuerungen, egal ob Auto oder Buchdruck, geführt wurden, wie man so eine Diskussion gut führen kann oder so ein Abwägen gut führen kann?
Ich glaube, man muss immer, also man sollte beides machen. Ich glaube, wir haben auch die Aufgabe, kritisch zu prüfen. Also so ein bisschen, was die Bibel sagt, prüft alles und behaltet das Gute. Ich glaube, das kann man auch auf diese Sachen anwenden. Ich glaube, die Diskussionen um Neuerungen, die haben immer so einen relativ gleichen Tenor. Und ich glaube, das ist weder gut noch schlecht, das ist, glaube ich, einfach so. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir es diskutieren und dass wir auch einen christlichen Standpunkt zu den Dingen finden. Ich glaube, das gibt es, auch wenn das vielleicht eine eher technologische Debatte ist, aber eben, es hängen auch ethische Fragestellungen dran, es hängen Machtfragen dran und ich glaube, dazu müssen wir uns positionieren, auch als Christen.
Ja. Danke dir. Wirklich spannende Perspektiven auf das Thema KI und Digitalisierung. Und ja, danke auch fürs Teilhabenlassen da einfach an deinen Erkenntnissen oder Einschätzungen als Historikerin. Und danke, dass du dich auch hier für diese Runde zur Verfügung gestellt hast.
Stelle würden wir das Podium schließen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei unseren Gästen, Tabitha Fenske, Konstantin Mascher, Rebecca Roschi und Frank Heinrich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es waren interessante und auch inspirierende Beiträge und wer noch Fragen hat oder ein bisschen was auch anders sieht, der kann euch heute Abend auf jeden Fall noch antreffen und ansprechen.